Was mir auch ein bisschen fehlt, man sollte einfach halt auch mal die Kinder fragen. In der Schule ist es genauso, im Sport und im Leistungssport ist es genauso. Der Mittelpunkt sind die Kids, die Kinder und Jugendlichen. Also fragen wir doch die mal, wie für sie gutes Training aussieht. Fragt doch sie mal, wann habt ihr denn am meisten Spielfreude? Fragt doch sie mal, was glaubt ihr denn, welche Aspekte im Spiel nicht so geklappt haben, die wir aber im Training behandelt haben? Wie wollt ihr da dran gehen? Wollt ihr die vielleicht überhaupt nochmal wiederholen oder habt ihr das Gefühl, das funktioniert schon und das war einfach nur der Kontext des Spiels? Wollt ihr weitergehen? Die Power meiner Mannschaft nutzen und der Individuen, was Besseres gibt es doch gar nicht. Die Spielfreude wird halt einfach getötet, weil alles viel zu kompliziert wird und die Trainer viel zu großen Einfluss nehmen wollen häufig.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Persönlichkeitspodcast von Spomand mit Phil Hoffmann. Inspirierende Perspektiven, nützliche Tools und praktische Übungen von Sportlern für Sportler. Alles, um erfolgreicher zu trainieren, achtsamer und effektiver zu coachen. Wir glauben an die Magie des Sports, Persönlichkeiten zu formen.
Also, herzlich willkommen zum Spomind Podcast. Stärke beginnt im Kopf. Heute wieder ein besonders spannendes Thema für euch. Wieder ein Experte aus dem Fußballbereich. Aber ich denke, dass wir auch für andere Sportarten heute sehr viel nützlichen Input mit herausziehen können. Thema soll heute sein: die Motivation und Spielfreude von Jugendlichen und Teenagern zu fördern oder langfristig auch zu bewahren. Ein Thema, was mich tendenziell auch in meiner Masterarbeit beschäftigt hat, aber was ich auch jetzt schon zunehmend in der Praxis immer wieder gespiegelt bekomme. Ich selbst, der ein oder andere weiß es vielleicht schon, die Leute, die jetzt vielleicht erst neu auf unserem Podcast sind, ich selbst spiele Volleyball auf Hobbyniveau. Also weg vom Leistungssport oder fern vom Leistungssport, aber wir haben auch den ein oder anderen Übungsleiter bei uns, der hobbymäßig selbst bei uns mitspielt, der aber auch Übungsleiter ist im Juniorenbereich leistungsorientierten Volleyballsports. Und er selbst hat mir auch schon mal die Frage gestellt, was man denn mit Teenagern im pubertären Alter machen kann, weil er auch das Gefühl hatte, dass sie ihre Motivation ein Stück weit verloren haben oder ihre Spielfreude ein Stück weit verloren haben und man als Trainer, als Übungsleiter so von außen nicht mehr so richtig an sie herankommt. Deswegen ganz, ganz spannendes Thema. Heute mit dabei als Experten Sebastian Stahl. Sebastian Stahl ist Gymnasiallehrer. Er hat ca. 18 Jahre Erfahrung im Jugendfußball. Ehemaliger Trainer im Jugendförderzentrum der TSG Wieseck, ehemaliger Trainer des NLZs von der FSV Frankfurt und aktuell Spieler und Trainerausbilder bei, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Young Bafana Soccer Academy in Südafrika. Da stellt sich natürlich die Frage, ist natürlich schon mal sehr, sehr, sehr viel, was bist du eigentlich nicht? Aber jetzt kannst du natürlich selbst etwas dazu sagen. Herzlich willkommen, Sebastian Stahl.
Ja, servus und guten Abend zusammen. Herzlich willkommen und herzlichen Dank an dich auch für die Einladung. Freue mich sehr. Ja gut, was bin ich eigentlich nicht? Also vielleicht darf ich ein paar Additionen hinzuführen oder das intensivieren. Gerne. Also ich bin zwar Gymnasiallehrer, aber ich arbeite in Frankfurt am Main an der Eliteschule des Sports, Eliteschule des Fußballs. Das ist eine IGS. Das heißt, wir haben die ganzen Abschlüsse vorhanden. Sportschule heißt halt aber auch nicht, dass komplett nur Sportler und Sportlerinnen da sind, sondern es ist eben ein Teil der Leistungssport ist ein Teil der Schule und dient halt dazu, die Verzahnung zwischen Leistungssport und Schule ja besser zu gewährleisten und dass einfach alle zusammenarbeiten, Trainer, Lehrer und Pädagogen dann auch bei den Verbänden vor Ort, wenn die Athletinnen und Athleten mal um die Welt reisen, jetzt bei den ganzen High-Performern. Dann hatte ich das ganz große Glück, beim FSV Frankfurt im Nachwuchsleistungszentrum nicht nur Trainer sein zu dürfen, über 7 Jahre ungefähr, sondern auch pädagogischer Leiter. Das habe ich auch die ganze Strecke gemacht und war dann zwischendurch immer auch nochmal Individualtrainer oder Athletiktrainer. Meine Ausbildung oder meine Scheine decken das alles ab, aber ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich auch im Fußball auf höchster Ebene diese ganzen Facetten ja ausleben konnte und mich dadurch auch unheimlich gut weiterentwickelt habe. immer in Austausch gekommen bin mit guten Kolleginnen und Kollegen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und du hast es ja schon angesprochen, seit circa anderthalb Jahren darf ich jetzt das Ganze ehrenamtlich in Südafrika so ein bisschen begleiten. Du hast es schon ganz gut ausgesprochen, aber du musst oder man muss Bafana gar nicht Englisch aussprechen. Also es heißt Young Bafana Soccer Academy. Das Bafana ist eigentlich das einzige Wort, was nicht Englisch ausgesprochen wird, aber es ist auch egal. Und es ist unglaublich spannend, 11.000 Kilometer von Deutschland entfernt die ganzen Erfahrungen damit reinbringen zu dürfen und natürlich auch von den Erfahrungen und von den Gedanken der ortsansässigen Trainer zu profitieren. Und von daher, ja, ist das eine Win-Win-Situation und mal gucken, was noch so kommt.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Also auch was, was man jetzt nicht gleich mal an jeder Ecke hört. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen, Trainerausbilder zu werden oder allgemein Trainer zu werden? Was ist denn so deine persönliche Motivation dahinter? Und nimm uns auch gerne mal mit auf deiner Reise zu Young Bafana Soccer Academy. Wie darf man sich da so deine Tätigkeit vorstellen?
Also erstmal bin ich Trainer geworden, weil das ist genauso wie bei dem Lehrerberuf, weil ich unglaubliche Lust hatte und habe, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Es ist ja auch bei dir so ein bisschen angeklungen oder es ist ja auch Bestandteil unseres heutigen Themas. Kinder haben eine unheimliche Begeisterungsfähigkeit eigentlich, die angeboren ist. Und ich würde mich jetzt als Person auch als unheimlich begeisterungsfähig bezeichnen, lege aber auch sehr viel Wert darauf, dass ich versuche, andere Personen, die Personen um mich rum in meinem Umfeld maximal zu begeistern, weil das einfach im Leben oder auch im Sport ein überragendes Gefühl ist. Und ich formuliere das immer so ein bisschen so, als wenn dann Funken gegenseitig überspringen und dann zwischen zwei oder mehreren Personen auch innerhalb einer Mannschaft oder von mir aus auch innerhalb einer Klasse etwas erwächst und Energie entsteht, gute Energie. Und das ist eigentlich der Grund. Und ich wurde, da habe ich noch bei meinem Heimatdorfverein selber ein bisschen Fußball gespielt nach dem Abitur, wurde ich beim Warmlaufen damals hat man sich noch warm gelaufen beim Training, gefragt von dem damaligen Jugendleiter, ob ich mir so eine Jugendtrainerstelle vorstellen könnte. Und er hatte mich einfach gefragt, weil er mich für sehr vernünftig hielt, weil ich nicht nach jedem Spiel gleich Bier getrunken habe, sondern Apfelsaft. und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er das gefragt hat. Ich konnte es mir nämlich erst gar nicht so vorstellen. Ja, und dann ist das alles so gekommen. Und meine Motivationen waren und sind immer die Begegnungen mit den unterschiedlichen Menschen. Natürlich habe ich auch großartige Menschen auf Elternseite kennengelernt. Das muss man auch sagen. Ist ja auch nicht, ja, obwohl ich will das gar nicht werten. Mal hat man halt diese Sorte von Eltern, mal hat man die andere. Und natürlich habe ich auch ganz, ganz viele inspirierende Gespräche führen dürfen mit Trainerkollegen, unabhängig davon jetzt, wie alt die waren oder sind oder ob die jetzt angeblich einen höheren Trainerschein haben oder nicht. Jedes Gespräch kann Gold wert sein für mich selber. Und das ist auch das Schöne, weil man sagt ja auch, Kinder sind relativ offen und relativ straight geradeaus. Und das versuche ich auch immer zu fördern. Es ist super, wenn du auch ein Stück weit von Kindern ausgebildet wirst, durch Feedback, durch gemeinsame Gespräche. Und wenn du dann natürlich auch etwas zurückgeben kannst, indem du die Kinder versuchst, ein bisschen auf dem Weg des Entwicklungsprozesses zu begleiten. Und von daher, und natürlich der Fußballsport schon an sich, weil, also ich bin generell sportverrückt. Es ist ja jetzt halt auch wirklich mein Beruf, aber Fußball hat mich, wie wahrscheinlich viele Jungs und Mädchen, schon immer gecatcht und bringt für mich ganz, ganz besondere Emotionen oder Situationen auch mit. Und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Wer mich dabei geprägt hat, das waren so viele. Ich hatte auch das Glück, weil ich während des Studiums noch 10 Jahre in einer Reha-Klinik gearbeitet habe und da auch ganz, ganz verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen durfte, also von Kindern, Jugendlichen auch wieder bis zu Omis, Opis, bis zu Leistungssportlern, Leistungssportlerinnen, ne, bis zu Michael Schumacher, Fabi Hambüchen damals. Mhm. Und das ist natürlich so ein breites Menschenspektrum, das ist halt die beste Lehrschule, wenn du dich mit allen austauschen kannst und mit allen trainieren kannst, weil jeder Körper, jeder Mensch fordert ja von dir sowohl mental als auch trainingstechnisch was anderes. Und dann hatte ich halt das Glück, Mentoren zu haben. Also es waren tatsächlich ältere Menschen, mit denen ich mich so ein bisschen angefreundet hatte. Das ging tatsächlich immer so über ein paar Jahre, die unheimlich lebenserfahren waren und unheimlich blitzgescheit, Gott sei Dank. Und ich habe auch schon immer gerne zugehört und mich inspirieren lassen. Und das war tatsächlich dann sehr, sehr wichtig für mich. Vielleicht noch, um ein paar wenige rauszunehmen, als ich bei der TSG Wieseck im Jugendförderzentrum war, war das sicherlich der Leiter des Ganzen, Dennis Sollmatz, der ja heute auch noch da ist, der durch seine Art und Weise und durch seine Weise, Fußball zu denken, auch sehr individuell und sehr freiheitsliebend, mich unheimlich geprägt hat. Es war auch ein Mensch oder ist ein Mensch, wir haben ja heute noch Kontakt, mit dem ich auch immer diskutieren konnte und durfte. Und der zwar hart in der Sache war, aber immer vollkommen in Ordnung. Und ich finde einfach, wenn du als Persönlichkeit immer weiter heranwachsen möchtest, dann solltest du keine Gelegenheit verpassen, zuzuhören, weil du hast zwei Ohren und nur einen Mund. Hm. Daraus könnte man schließen, dass Zuhören vielleicht etwas wichtiger ist als selber reden. Also das Gegenteil, was ich jetzt momentan mache, es tut mir leid. und so kam das einfach und das ist das große Glück. Und tatsächlich, wie ich nach Südafrika gekommen bin, hat schon ein bisschen damit zu tun, auch mit dem Gegenstand, den wir heute behandeln. Denn einerseits hat es mir im deutschen Nachwuchsfußball schon ein bisschen gereicht, ohne das jetzt ganz krass negativ zu meinen, weil nämlich man immer an Grenzen gestoßen ist. Und zwar nicht bei den Spielern, sondern bei Vereinsverantwortlichen, bei Trainerkollegen, Kolleginnen, bei Eltern, die das einfach nicht verstehen wollten, was eigentlich Nachwuchsfußball bedeutet. Und man kann, finde ich, andere Meinungen haben, aber man muss die Meinung auch begründen können, weil sonst ist es einfach so ein bisschen luftleerer Raum. Und das hat mir dann einfach irgendwann gefehlt. Und wir kommen ja später noch drauf zurück, aber so wie es die DFB-Nachwuchsreform jetzt haben möchte oder versucht, so trainiere ich seit 10 Jahren ungefähr. Und es gibt noch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Und das war 10 Jahre lang und ist jetzt immer noch schwer, da Zuspruch zu ernten und für die Kinder was erreichen zu können. Das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Artikel Revolution im Fußballtrainermagazin geschrieben habe. Naja, so, und ich wollte dann einfach out of the box sowohl körperlich als auch mental schreiten. Und Corona hat mir dann geholfen, denn zu Corona-Zeiten ist der erste Kontakt nach Südafrika zu Young Bafana entstanden. Und ich habe aber damals gesagt, solange ich Trainer hier im Nachwuchsleistungszentrum bin, habe ich einfach keine Zeit, weil in den Ferien trainiert man ja auch. Und als ich mich dann entschieden habe, den Schritt zu gehen, die Tätigkeit hier zu beenden, habe ich mich an das Angebot erinnert, habe wieder Kontakt hergestellt, nachgefragt. Dann haben wir ungefähr so ein halbes Jahr meine ersten 2 Wochen geplant. Und dann durfte ich vor 1,5 Jahren zu Ostern das erste Mal für 2 Wochen hinfliegen, alles kennenlernen, sowohl Trainer als auch Spieler-Workshops halten. Und man muss das ja auch einfach sagen, diese Sprachbarriere, also ich war nie eine vollkommene Leuchte in Englisch, aber auch da habe ich mich gechallenged und unglaublich weiterentwickelt. Und es war natürlich auch eine Herausforderung, meine Coaching-Wörter und meine Gedanken in eine andere Sprache, in eine völlig andere Kultur zu transportieren. Also ganz, ganz viele schöne Herausforderungen, ganz, ganz viele Challenges und unheimlich viel Mehrwert für mich auch einfach.
Tja, also super spannend.
Ja, es gibt ja mittlerweile wirklich viele tolle Podcasts da drauf, die sich mit Sportpsychologie und sonstigen sportlichen Themen beschäftigen. Und wir sind natürlich stets bemüht, mit den Hosts, den Schöpfern dieser Podcasts in Kontakt zu kommen, Networking zu betreiben, Erfahrungen und Wissen auszutauschen und dich dann daran teilhaben zu lassen. Wenn du uns bei diesem und anderen Unterfangen gerne unterstützen möchtest unseren Podcast schätzt und uns helfen möchtest, damit voranzukommen, dann kannst du das unmittelbar tun. Abonniere uns ganz einfach in der Podcast-App deiner Wahl. Hinterlass uns vielleicht eine positive Rezension, 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast, dort vielleicht sogar mit einer Textrezension. Damit bringst du uns voran, neben positiven Zahlen motiviert es natürlich auch sehr, da einfach mal was zu lesen. Außerdem möchten wir dich heute noch auf unseren Newsletter hinweisen. Dort gibt es einmal im Monat ab sofort alles Aktuelle zu SpoMind, aktuelle Termine, aktuelle Seminare und alles drumherum. Bleibe also über unsere Arbeit auf dem neuesten Stand. Die Anmeldung zum Newsletter findest du in den Shownotes.
Ja, du hast jetzt natürlich schon sehr, sehr, sehr viel aufgemacht. Auch schon, dass wir nicht nur von dir hören können, sondern auch von dir lesen können. Unter anderem eben im Fußballtrainer-Magazin einen sehr spannenden Artikel geschrieben. Abseits davon hast du ja gerade gesagt, dass du hier in Deutschland so auf Seiten der Trainer und auch auf Seiten der Eltern und weiterer auf sehr viel auch teilweise Widerstand gestoßen bist. Wie sah denn das in Afrika aus? Beziehungsweise wie würdest du das miteinander vergleichen? Also wie ist die Kultur in Afrika so, wenn du sie hier mit der deutschen Kultur, sage ich mal, vergleichst in der Sportwelt?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde da ein bisschen philosophisch rangehen und das gar nicht so vergleichen wollen, weil ich glaube, diese Dinge kann man nicht richtig vergleichen. Ich würde einfach gerne so ein bisschen beschreiben, was ich jetzt das erste Mal in Afrika vorgefunden habe. Eine vollkommene Offenheit von den Trainern und Trainerinnen gegenüber, die, als ich das erste Mal runter zum Trainingsplatz gegangen bin, gesagt haben, hier Basti, fühl dich frei, greif ein, wenn du was siehst. Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern erst mal zugeguckt auch. Aber da war eine unheimliche Offenheit und ich habe aber auch versucht, eine unheimliche Offenheit wiederzuspiegeln. Weil ich wollte nicht als jemand gelten, der jetzt da reinkommt und versucht irgendwie den Fußball zu revolutionieren. Mhm. Mein Artikel im Fußballtrainer-Magazin ist ja auch jetzt keine Kritik in dem Sinne, dass ich irgendwo mit der Keule draufhaue, sondern eine Aufforderung, ein Handgeben, dass man gewisse Dinge überlegt und dass man die gerne reflektieren kann und dass man dann gerne mit mir oder mit anderen generell auch eine Diskussion startet und sich austauscht. Und so kann man das in Südafrika eigentlich auch beschreiben. Und es ist halt unheimlich schön, weil das so der Fußball ist, den wir alle kennen. Ich will jetzt nicht wieder das Wort Bolzplatz bemühen, weil das ist auch schon ausgelutscht. Aber natürlich hat es was davon, weil der Platz natürlich nicht so ist wie die Plätze, die wir hier kennen. Kommen wir auch noch zu, muss er aber nicht sein. Weil das Spiel des Fußballs funktioniert auch so. Viel mehr ausprobieren, weil jeder viel mehr seine eigene Geschichte mit auf den Trainingsplatz bringt. Seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Individualität, weil natürlich jedes Kind, jedes Mädel, jeder Junge mit einem unheimlichen Rucksack aus dem Township dann zur Akademie kommt jeden Tag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein richtig schönes Arbeiten und ja, letzten Endes, wenn man die Kinder für sich gewinnen kann und sie merken, dass man sie wirklich weiterbringen möchte, und zwar in Zusammenarbeit, dann ist das gleiche tolle Arbeiten, wie es hier sein kann. Und dann ist es einfach nur erfüllend und ganz, ganz wertvoll. Und dafür muss man einfach unfassbar dankbar sein.
Super spannend. Da sind wir ja jetzt quasi auch schon so ein bisschen abgebogen in deine Coaching-Philosophie, in deine Trainingsphilosophie. Also ich habe jetzt schon die ein oder anderen Kerninhalte herausgehört, zum Beispiel Offenheit, zum Beispiel Förderung der Individualität. Was sind weitere Kerninhalte und wie würdest du deine Philosophie insgesamt vielleicht in einem Satz zusammenfassen? Gibt es da etwas?
Ja, ich würde für den einen Satz gerne ein Zitat bemühen, was ich mal in der Coaching-Ausbildung beim DFB benutzt habe, weil das so den Kern meiner Gedanken trifft. Also entwickelst du die Persönlichkeit eines Spielers, entwickelst du auch seine Performance. So, und entwickelst du die Persönlichkeit des Spielers außerhalb des Platzes, entwickelst du auch seine Performance innerhalb des Platzes, auf dem Platz. Wobei das einfach bei mir so ist, diese Persönlichkeitsentwicklung, die geht einfach mit kleinen Fußballspielformen einher. Das hat eigentlich nichts mit ich quatsche jemanden tot zu tun oder sonst irgendwas. Und es hat ganz viel mit einem gemeinsamen Prozess zu tun. Und du hast es schon genannt, Kerninhalte sind, in der Diskussion hat ein Trainerkollege gesagt, das fand ich schön, ich hatte gesagt, eigentlich ist Nachwuchstraining Individualtraining. Und dann hatte er es, und das finde ich ihn, also fand ich clever, dann hat er das noch ein bisschen präzisiert, sagte, er findet es besser, ist Individuentraining. Also ich glaube aber, man weiß bei beiden, was gemeint ist. Und zwar geht es ja darum, dass wir endlich mal den Nachwuchsfußball vom Profifußball abkupfern. Und ich glaube, das ist uns immer noch nicht gelungen, weil wir so krass diesen Profifußball, der rein gar nichts mit Nachwuchsfußball zu tun hat, auf diesen projizieren. Und es geht letzten Endes darum, das Individuum zu stärken und bestmöglichst auszubilden, sodass das Individuum nach bestem Wissen und Gewissen alles, was ihm oder ihr zur Verfügung steht, in den großen Topf für den Mannschaftserfolg irgendwann reinwerfen kann. Und dabei müssen wir mit der Spielerin, mit dem Spieler gewisse Dinge aber einfach entwickeln oder sich entwickeln lassen. Dazu gehören nun mal so persönliche Aspekte wie Mut, Leistungsbereitschaft, Risikobereitschaft, Reflexionsvermögen, Freude, Spaß, Akribie und so weiter und so weiter. Und das, denke ich, sind so die Kerninhalte und vor allen Dingen halt noch Kreativität. Ja, die Spieler auch mal was entwickeln lassen, sei es Finden oder Skills, die sie dann einfach aus dem Training heraus in den Spieltag integrieren können. Und es gibt einfach nichts Besseres, wenn Kinder sich wertgeschätzt fühlen und sich selbstwirksam fühlen und sehen, was sie selber entwickeln konnten und kreieren konnten, auf dem Platz dann. Das kennen wir von uns Erwachsenen. Also wir Menschen sind ja so. Wir müssen fühlen, sehen und spüren, dass wir was hinterlassen können, beziehungsweise dass wir was erschaffen haben. Und das ist es eigentlich.
Ja, sehr interessant. Also Sport fordert Persönlichkeit und Persönlichkeit fordert Sport. Das ist ja quasi auch so mehr oder weniger so die zentrale Kernaussage auch aus unserem täglichen Leben, auf unserer täglichen Reise hier auch bei Spomind. Und ja, bei Persönlichkeit, da kann ich jetzt quasi auch schon mal einsteigen, habe ich mich ja quasi auch schon mal ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt im Rahmen meiner Masterthesis und habe da quasi mal versucht anzureißen oder zu skizzieren im Rahmen von Experteninterviews, mal zu fragen, okay, wie ist eigentlich so dieser Werdegang vom Talent zum Fußballprofi? Und was für Persönlichkeitseigenschaften muss man denn da eigentlich mitbringen? So, und das war ein komplett sehr, sehr, sehr offenes Ergebnis, also auch sehr, sehr, sehr breit gefächert. Und was ich aber besonders spannend fand, ich habe da ja quasi so einen Filter drüber gelegt, also in dem Sinne quasi das Bochumer Inventar, 6 Faktoren hat das Ganze, also habe quasi an 6 Persönlichkeitseigenschaften mal die Trainer oder den Experten gefragt, wie würdest du ein Talent, was es zum Profispieler geschafft hat, nachweislich auf einer Skala von diesen 6 Faktoren einschätzen? Und interessanterweise haben wir dabei aber noch andere Faktoren skizziert, also abseits von diesen 6 Faktoren. Und das war unter anderem auch die Spielfreude. Und da bin ich erstmal so ein bisschen auch in Kontakt gekommen eigentlich mit diesem Thema, die Freude am Spielen oder die Leistungsfreude, wie wichtig die eigentlich ist. Und ein Experte hat auch gesagt, die Spielfreude ist so ein Ausschlusskriterium für ihn. Das heißt, dass Spieler, die Spielfreude verlieren mit der Zeit, es nicht in den Profifußball schaffen können. Also, dass die Spielfreude schon etwas Ausschlaggebendes ist, was die Profis beibehalten sollten. Zumindest auf den Weg dahin. Und wiederum, auch sehr spannend, ein Faktor, der in diesen 6 Faktoren, die ich untersucht habe, mit dabei war, war das Thema Engagement. Und Engagement setzt sich so ein bisschen damit auseinander, wie verbissen, also ich sage jetzt einfach mal provokant verbissen, ein Spieler an seinen Zielen arbeitet und an der Realisierung von seinen Träumen und Plänen quasi. Und da haben wir quasi den Zusammenhang mal erörtert, dass es da ein Spannungsfeld gibt, dass es da Spieler gibt, die vielleicht zu verbissen an ihren Zielen arbeiten, sodass quasi diese Leidenschaft, die sie eigentlich mitbringen, dieses kleine innere Kind verdrängen und dass dieses dieses Fußballspielen, ja, kein Spiel mehr ist, keine Leidenschaft mehr ist, sondern mehr oder weniger zum Beruf wird, zu einer Pflicht wird, zum Geld verdienen wird, also quasi mehr oder weniger extrinsisch motiviert und weniger intrinsisch motiviert. Und ja, das war halt so dieses Thema, wo wir dann quasi mehr oder weniger auch wieder auf diese Spielfreude gekommen sind. Und da habe ich natürlich auch die Experten gefragt, was kann man denn da eigentlich machen, um das zu fördern? Also damit eben diese Spielfreude nicht verloren geht, damit eben nicht die Leute zu verbissen an der ganzen Sache sind. Und ja, da sind wir auch irgendwo bei diesem Punkt gelandet, Trainingsgestaltung. Und auch da irgendwo, das ist aktuell vielleicht hier und da, also ich weiß nicht, inwiefern du dich mit diesen professionellen Strukturen da auskennst, aber das ist da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, spielfern ist, beziehungsweise man halt doch mal hinterfragen muss, wie sinnvoll es ist, um 7 Uhr, keine Ahnung, 3 Stunden Krafttraining zu machen und dann nochmal Taktiktraining und dann nochmal das und eigentlich so spielerische Inhalte, die hat man in der Woche, keine Ahnung, 2-3 Mal vielleicht, wenn es hochkommt. Und das da war halt schon auch schon diese Perspektive aufgemacht, dass es da vielleicht mehr braucht oder dass man halt auch, um die Spielfreude von, sage ich mal, Reservisten auch zu erhalten, also von Spielern, die eben am Spieltag selbst gar nicht spielen, dass man auch die Freude von denen irgendwo erhalten kann, wenn man zumindest im Training irgendwo noch spielerische Inhalte hat. Fand ich auf jeden Fall super, super spannend und würde auch gern dir die Frage mal weitergeben. Also wie siehst du das denn? Also stellt die Spielfreude den Nachwuchsleistungssport davor ein Dilemma? Und wie würdest du deine Spieler dahingehend motivieren?
Erstmal finde ich es großartig, dass du dich in deiner Arbeit diesen Aspekten gewidmet hast. Ich finde, das ist super wichtig und es erinnert mich ein bisschen an meine Arbeit im Lehramtsstudium, weil ich da versucht habe zu untersuchen, ob Spieler im Nachwuchsleistungszentrum von der Persönlichkeitsentwicklung besser ausgebildet sind oder werden oder auch mutiger sind, um es mal salopp zu formulieren, als Spieler und Spielerinnen, die nicht im Nachwuchsleistungszentrum gespielt haben. Also es hat mich dann irgendwie schon immer interessiert und da, zu diesem Zeitpunkt habe ich auch noch nicht im NLZ gearbeitet. Ich will mal ein bisschen weiter ausholen und vorne anfangen. Habe ich auch in ganz, ganz vielen Diskussionen und tollen Gesprächen über die Jahre mit Trainerkollegen und Kolleginnen gehabt. Das Problem ist, dass das Spiel Fußball unheimlich komplex ist. Mit ganz, ganz vielen verschiedenen, differenten Situationen. Und sei es nur, dass eine Situation um eine Nuance verschieden ist als zu der vorigen. Und dann hat man oder versucht jetzt auch teilweise noch immer, das so in die Einzelteile zu zerlegen. Und wenn wir jetzt aber auch mal von den Drucksituationen ausgehen, die die Ballspielsportarten mitbringen, also Raumdruck, Gegnerdruck, Zeitdruck, und man versucht, diesen Fußballsport zu sehr zu sezieren und A zu trainieren und dann B zu trainieren und C zu trainieren, wird man meiner Meinung nach der Komplexität des Spiels einfach nicht gerecht. Und ich sage auch immer, das Ding heißt Fußball spielen. Also dann lasst uns doch spielen. Das ist ja der Grundgedanke auch der Reform, die sie jetzt endlich anfangen, halbwegs rüberzubringen. Und es ist auch so ein bisschen, finde ich, und da müssen wir uns alle hinterfragen, das Dilemma, Trainer zu sein. Weil natürlich möchte jede Trainerin, jeder Trainer irgendwie was hinterlassen in der Mannschaft. Philosophie, eigenen Stil und so weiter. Das Ding ist aber, manchmal sollte man sich fragen, ob sich die Spieler wegen einem entwickeln oder trotz einem. Weil man kann bei manchen nicht sagen, ich weiß nicht, also wer kann denn sagen, dass Messi oder Ronaldo oder der brasilianische Ronaldo, um mal die ganz Großen zu nennen, sich wegen Trainer XYZ entwickelt haben. Oder gerade weil sie Glück hatten, dass Trainer immer gedacht haben, ach, der ist der Beste, der hat enorm was drauf, und die in Ruhe gelassen wurden. Mal ganz provokativ gefragt. Da hätte ich gerne mal eine Untersuchung drüber, ohne dass ich jetzt weiß, ob das jemals mit Sinn und Zweck erhoben werden kann. So, da fängt's an. Und ich kann einfach nicht besser Fußball trainieren, indem ich spielen lasse. Weil in einer Spielform oder in einem Spiel kommen die ganzen Situationen viel häufiger vor, als wenn ich versuche, in endlosen Übungsschleifen etwas zu sezieren. So, und dann kommen wir ja auch noch ein bisschen aufs Physiologische zu sprechen. Wenn wir uns halt auch mal den Körper angucken und die Physiologie, kein Pass ist ja gleichzusetzen mit dem vorigen Pass, also von der Gelenkstellung, von der Körperstellung. Wir haben ja, wer Sport studiert hat, sollte das wissen, wir haben ja immer Nuancen, Abweichungen in den Gelenkstellungen. So, und dann sollte man sich auch die Frage stellen, und das sehe ich heutzutage immer noch, warum machen wir Passschleifen? Und das Wichtigste ist ja übrigens auch, sowohl in der Schule als auch auf dem Trainingsplatz, die Spieler müssen unbedingt wissen, warum sie das machen müssen. Und dann kommen wir ja dahin, dass wir sie vielleicht für unser Training gewinnen und begeistern können. Ich habe zum Beispiel immer mir so einen Dreischritt angewöhnt, dass ich kurz sie zusammenhole und sie dann die Augen schließen, wir in eine Herzatmung kommen und ich ihnen kurz anhand einer Spielsituation erzähle, was der Trainingsschwerpunkt heute ist. Und sie müssen das visualisieren. Ja, sie kommen runter, sie werden fokussiert, sie kriegen Situationen erzählt aus dem letzten Spiel oder aus dem letzten Training, also wissen, wo sie sind. Dann geht's ins Wahrmachen, auch schon mit Spielen, Spielformen oder mit Chaos, Chaos-Aspekten. Und dann geht's in Spielformen und dann geht's in Spielformen mit Add-ons als Nummer 3. Und dann zum Schluss gibt's nochmal einen Kreis und dann wird auch innerhalb des Trainings visualisiert. Was habt ihr gerade die letzten anderthalb Stunden gespürt beim Trainingsschwerpunkt? Stellt euch Dinge vor, die funktioniert haben. Warum haben die funktioniert? Und dann hatten wir eine App und dann mussten die zwei Dinge eintragen nach dem Training, die super gut funktioniert haben und die sie gerne beibehalten würden und zwei Dinge, die sie verbessern würden, weil sie da noch Entwicklungspotenzial sehen. Und so haben wir das dann immer gehandhabt. Wir haben auch mit kleinen Bällen trainiert. Jeder hatte seinen eigenen Ball, seinen eigenen kleinen. Gab es auch dann, als die in der U14 waren, Riesendiskussionen, warum noch der kleine Ball da, ja, hört gute Ausbildung in der U14 auf oder was? Und das hatte auch was Psychologisches, weil jedes Kind ist gerne am Ball. Und wenn es den eigenen Ball mitbringt und sich schnell umziehen kann oder einfach nur die Schuhe wechseln, rollt den Ball vor sich auf den Platz und kann schon ein bisschen zocken. Wenn es der erste ist, kann er trotzdem schon loslegen. Dann kommt der zweite, dann kommt der dritte, dann haben wir dieses Bolzplatz-Feeling, was da unglaublich sinnvoll ist. Und dann haben sie vielleicht 2 Stunden trainiert, weil sie schon eine halbe Stunde früher kommen, weil sie wissen, ey, ich kann mich bewegen, ich kann kicken, da kommen auch schon ein paar andere Kollegen früher. Und schon ist man in einem guten Mut sozusagen. Und was mir auch ein bisschen fehlt, man sollte einfach halt auch mal die Kinder fragen. Also weil es ist, in der Schule ist es genauso, im Sport und im Leistungssport ist es genauso. Der Mittelpunkt sind die Kids, die Kinder und Jugendlichen. Also fragen wir doch die mal, wie für sie gutes Training aussieht, was sie Spaß bereitet. Frag doch sie mal, wann habt ihr denn am meisten Spielfreude? Frag doch sie mal, was glaubt ihr denn, welche Aspekte im Spiel nicht so geklappt haben, die wir aber im Training behandelt haben? Wie wollt ihr da dran gehen? Wollt ihr die vielleicht überhaupt noch mal wiederholen oder habt ihr das Gefühl, das funktioniert schon und das war einfach nur der Kontext des Spiels, wollt ihr weitergehen? Also die Power meiner Mannschaft nutzen und der Individuen, was Besseres gibt's doch gar nicht. Und ich finde, die Spielfreude wird halt einfach getötet, weil alles viel zu kompliziert wird und die Trainer viel zu großen Einfluss nehmen wollen häufig auf meine Art und Weise gesprochen. Ich will das gar nicht so krass kritisieren, weil ich habe ja vorhin erklärt, natürlich will jeder Trainer, jede Trainerin Einfluss nehmen, im besten Wissen und Gewissen. Deswegen ist das ja eine ganz komplexe Situation. Aber was wir Trainer dann brauchen, ist eine enorme Reflexionsfähigkeit, eine enorme Kritikfähigkeit, weil, also ne, Kritik ist ja auch immer negativ besetzt. Es gibt ja auch einfach gute Kritik, die mich weiterbringen kann. Und dieses Sezieren halt und dieses Weg vom Spielen hin zum Trainieren, natürlich killt das die Spielfreude. Und dieses Ausprobieren und dann auch mal Versagen in Anführungszeichen hängen bleiben und einen neuen Anlauf nehmen. Genau das ist es doch einfach. Sich das austräumen können, was man vorher beim zu schlafen gehen im Bett irgendwie geträumt hat, das dann auf dem Platz ausleben. So, heute nehme ich mir das vor und ich mach's einfach mal und dann vom Trainer oder vom Trainerteam am besten noch Ermutigung bekommen und nicht Diss oder ja, Kritik in negativer Art und Weise, weil man jetzt halt nicht das gemacht hat, was sich der Trainer vorgestellt hat. Arbeite doch mit den Persönlichkeiten der Spieler. Was hat sich denn der Spieler vorgestellt und gedacht? Warum hat er in der Situation so gehandelt? Lass doch mal den Spieler sprechen und die Situation erläutern. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie ich versuche, meine Spieler zu motivieren. Es geht erstmal darum, die individuellen Stärken zu stärken und dass sie so Signature Moves kreieren können, also Finten und Tricks, wo sie dann Übungszeit bekommen und die sie dann in den Spielformen und dann irgendwann im Spiel integrieren können. Und wenn das funktioniert, wird der Move nach ihnen benannt oder der Trick und die Finte. Ja, dann Rollen- und Perspektivwechsel, also dass die Spieler auch mal als Coaches arbeiten dürfen. Mit mir und Bundesligaspieler und Bundesligaspielerinnen, die das schon gemacht haben, die haben mir berichtet, dass das selbst im Profifußball ein unfassbarer Vorteil ist. Also dass das auf Profiniveau sie so weit gebracht hat, weil sie natürlich erstens wussten oder den Trainer besser verstanden haben oder die Trainerrolle. Dann haben sie natürlich den Perspektivwechsel vollziehen können, der dann wieder, wenn sie richtig auf dem Platz und unter Druck geraten sind, ihnen unglaublich geholfen hat. Verständnis vielleicht auch für die Mitspieler und Mitspielerinnen, weil sie die natürlich auch anders beobachten konnten. Dann geht es natürlich auch, ja, dass man so in Workshops versucht, ich habe das mal gemacht zum Thema Hindernisse. Wir alle kennen ja vielleicht die Sportart Parcours, also das Hindernislaufen sozusagen in Parks oder auf freier Wildbahn. Und da hat ein bekannter Parcoursläufer ein Buch geschrieben und hat dieses Hindernisse aus seiner Sportart und dieses Herangehen oder Umgehen mit Hindernissen auf die Herausforderungen aus unserem Leben übertragen. Mhm. Großartiges Buch. Und das ist halt wieder so, wie man Sport und das Leben verbinden kann. Deswegen wirst du auch kennen, deswegen bin ich so glücklich, dass ich das machen darf, was ich mache. Und einfach den Kindern vermitteln, was es für Möglichkeiten gibt, mit Hindernissen umzugehen. Aber auch zu vermitteln, dass es okay ist, dass es einfach verschiedene Herangehensweisen gibt und vielleicht aber für Herangehensweisen A bis F also andere Möglichkeiten oder eine andere Perspektive noch aufmachen und dann aber gucken, wie der Spieler oder die Spielerin damit umgehen und Vertrauen schenken, Fehlerakzeptanz. Also ich habe auch immer so versucht zu coachen, wenn was schiefgelaufen ist, war mir relativ egal. Mir war wichtiger, was ist vorher im Kopf meines Spielers passiert. Also war die Intention richtig, diese Aktion auszuführen? Und meistens war die Intention einfach goldrichtig. Hat halt manchmal zu lange im Kopf gedauert, dann war die Spielsituation schon wieder rum oder zu viel Stress gemacht oder sonst irgendwas. Aber ich will ja, dass die hauptsächlich bewusst spielen lernen und eine Idee schnellstmöglich unter Druck generieren können, kreieren können, die sie dann ausführen. Na, und das ist es ja einfach. Oder dass man einfach auch weg von diesem reinen Ergebnis kommt. Ich habe das dann so als so eine Art Gameboy-Spiel aufgemacht, dass wir pro Halbzeit oder pro Drittel, abgesehen vom momentanen Ergebnis, Torestand, extra Punkte sammeln können. Und dann ging es halt immer darum, die Trainingsinhalte, wenn man die umgesetzt hat, individuell oder mannschaftstaktisch, wobei eher gruppentaktisch, dann hat man Extrapunkte bekommen, plus 10 oder so. Und dann hatte man im Endeffekt, hat man vielleicht sogar das Spiel verloren, rein von Fußball.de-Ergebnis her. Man hat es aber in unserem Gameboy-Spiel gewonnen. Und das hatte, oder das hat halt zum Vorteil, dass du in gewisser Art und Weise Entwicklung sichtbar machst. Weil wenn du das trotzdem gewinnst, dass du trotzdem ganz, ganz viele Trainingsinhalte super umsetzen konntest. Und dann verstehen die auch, dass es nicht mehr lange hin ist, bis man vielleicht auch das Fußball.de-Ergebnis gewinnt. Und das war immer kein Thema, dass das dann irgendwann kommt, wenn es mal nicht da war. Und das ist auch so wegkommen von diesem, ich bewerte eure Leistung oder euch als Mensch nur an diesen zwei Zahlen, die dann eingetragen werden oder an der Tabelle. Also weil wir wissen alle selber, das gibt es im Nachwuchsfußball und das gibt es im Profifußball. Es gibt einfach Mannschaften, die ungerechtfertigterweise oben oder unten stehen, weil sie einfach fürchterlichen Fußball spielen oder halt momentan einen Lauf haben. Und dadurch, dass du ja keinen Ergebnisdruck hast im Jugendfußball. Eigentlich, der wird ja wieder künstlich von oben aufdoktoriert, hast du eigentlich so eine geile Spielwiese, die du durch das Trainingsdesign gestalten musst. Und zwar für die Kinder, für die Jugendlichen. Da kann ich dann später jetzt nochmal anführen, das sind jetzt mal so ein paar Häppchen, die ich präsentieren wollte.
Also super spannend, super viel Input. Lass mich das bloß nochmal kurz selbst einmal fassen. Was mir vorhin als Gedanke kam, auch nochmal so ein bisschen, um das mit so ein paar Ideen und Perspektiven aus meiner Masterarbeit zu verknüpfen, war ja, dass viele Experten, also gerade so aus der Praxis im Team, so sage ich mal, die Spieler, also verschiedene Spielertypen identifiziert haben oder typische Spielertypen identifiziert haben, und das wären quasi so die, sage ich mal, den Individualisten, den Teamspieler und den Führungsspieler. Also das waren jetzt mal so die drei, wo relativ häufig genannt wurden, auch in den Interviews. Was ich bei dir jetzt gemerkt habe, ist, du hast einen super, also finde ich auch ultra spannend, vor allem in der Theorie ultra spannend, du hast einen super offenen Coaching-Stil, oder der ist super offen, und gerade auch dieses Thema individuelle Stärken, super spannend. Was ich mir gerade stelle oder wo ich gerade überlege, wo es vielleicht zu Herausforderungen kommen kann, ist ja, wenn jeder das machen möchte, was er gerne machen möchte, kann es dann nicht auch mehr oder weniger zu Spannungen im Team kommen, gerade wenn das Gesamtziel dadurch, dass jeder das macht, was er gerne machen möchte, vielleicht ein bisschen, sag ich mal, ja, dass sich das eher kontraproduktiv darauf auswirkt, dass man quasi, also ich sage jetzt mal überspitzt, 11 Individualisten auf dem Platz hat, die, wo jeder so sich auf seine eigenen Stärken fokussiert, aber wo das so Ganze, sag ich mal, in der Chemie im Team nicht so richtig funktioniert. Ich denke mal, das wird bei dir nicht so sein, aber ich hatte jetzt gerade so ein bisschen diesen Gedanken. Also rein jetzt aus der Theorie betrachtet, wenn ich quasi jedem so ein bisschen die Möglichkeit gebe, sich selbst, ja, freie Entscheidungen zu treffen, da werden ja nicht immer die Richtigen dabei sein, A. Und B, wenn man halt merkt, dass da die ein oder andere Fehlentscheidung dabei ist, würde mich halt auch mal interessieren, und auch gerade auch wenn die so eine hohe Mitgestaltungsfähigkeit mit einbringen, wo finden die denn da überhaupt Kompromisse? Also wie finden da Kompromisse auch statt? Und wer trifft im Zweifel da die wichtigen Entscheidungen? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Ja, deine Frage beziehungsweise die Gedanken sind absolut berechtigt. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es darum geht, sich zu entwickeln, sich entfalten zu können, zu dürfen und zu entscheiden im Sinne der Mannschaft. Weil wenn ich etwas in den großen Topf schmeißen kann, was der Mannschaft nicht hilft, nur damit ich frei bin, das darf auch mal sein. Da fühle ich mich dann, um nochmal ein Bild aufzumachen, wie so ein DJ. Und ich habe verschiedene Regler vor mir und ich kann den einen Regler höher fahren, ich kann den einen Regler wieder runterfahren, je nach Kontext. Und dann gibt's halt Reflexionsgespräche mit einzelnen Spielern oder mit der Hälfte der Mannschaft oder mit einer Gruppe oder mit der ganzen Mannschaft. Und dann wird halt erörtert, ob das noch zielgerichtet ist und sinnvoll, sowohl für den individuellen Lernprozess als auch für den Mannschaftslernprozess oder Mannschaftslernerfolg oder eben nicht. Und es ist schon so ein bisschen angeklungen, das Spiel ist knallhart. Also, und das gab es auch, aber der Gegner lässt sich mal ganz schnell merken, dass du das mal ganz schnell sein lassen solltest. Weil das in dieser Philosophie dann sofort nach hinten losgeht, was auch nicht schlimm ist. Aber dann müssen halt die Spieler den Mut haben, sich selber zu reflektieren und mit sich selber ins Gericht zu gehen und sagen, hey, komm, jetzt spiele ich gerade mein Spiel, jetzt switche ich mal wieder um. Das ist genauso, wenn ich merke, ich coache gerade mein Spiel und nicht das Spiel der Spieler. Da brauche ich auch individuelle Qualität, dass ich mich wieder zurücknehmen muss und auf das besinnen, wie kann ich den Spieler unterstützen und nicht, wie kann ich hier, keine Ahnung, mein Spiel coachen. Und letzten Endes nochmal auch auf deine These zurückzukommen, weil du gerade ja von verschiedenen Spielertypen gesprochen hast, die völlig ihre Daseinsberechtigung haben. Ich sage trotzdem, und ich weiß, dass das ein hoher Anspruch ist und vielleicht auch gar nicht zu 100% machbar ist, aber ich versuche so ein bisschen die Grenzen einzuverschieben. Auch ein Teamspieler kommt mit Sicherheit in den Move, mal alleine entscheiden zu müssen. Aus dem Kontext der Spielsituation. Und dann möchte ich den so weit gebracht haben, dass auch er entscheiden kann, weil es ist nicht nur wichtig, dass wir kleine Spielformen die ganze Zeit haben mit vielen Ballkontakten, sondern es ist wichtig, dass wir nur Entscheidungstraining haben und dass sie die ganze Zeit entscheiden müssen. Ja, bei mir auch immer ganz häufig, wann dribbel ich, wann skill ich und wann muss ich mit ein, zwei Kontakten ein schnelles Passspiel aufziehen, um die Situation erfolgreich bewältigen zu können. Und das ist es einfach. Und das ist genauso oder anders. Es ist sehr komplex, weil die ganze Welt der Kinder heute darauf ausgelegt ist, sowohl in der Schule als auch auf dem Platz, daheim bei den Eltern häufig leider sowieso, dass denen ja so viele Entscheidungen abgenommen werden, dass die ja so viel, auf Deutsch gesagt, vor den Hintern getragen bekommen und dann gar nicht entscheiden müssen. Und das muss man sich, also dessen muss man sich auch bewusst sein, dass man da mit dem Drittel, was man auf dem Fußballplatz hat, auf weiter Flur ist, ehrlich gesagt. Und dass es unglaublich viel Geduld braucht. Und selbst wenn es jetzt nicht nachhaltig klappt, aber ich möchte, dass die Kinder in meinen 1, 2, 3 Jahren da mal geteasert werden und sich damit mal befassen müssen. Weil letzten Endes werden die das auch später in der Arbeitswelt einfach brauchen oder auch im Umgang mit anderen Menschen. So, und Verantwortung muss jeder übernehmen. Aber letzten Endes gibt es auch Führungsspieler im Mannschaftsrat, was das Team dann bildet, die haben dann halt die Oberhand und ich mische mich nur ein, wenn es ganz aus dem Ruder laufen sollte oder wenn ich gefragt werde oder ich stelle mal eine Frage, um so ein bisschen eine Diskussion anzuregen oder ich frage mal nach Empfinden, um eine Diskussion anzuregen. Also bin so DJ, Moderator eher und versuche die Kinder auch dahingehend zu erziehen, dass sie mir auf jeden Fall auch lernen zu widersprechen. Oder ich frage sie auch, wie offensiv wir spielen wollen, weil wir haben auch immer sehr offensiv gespielt. Und dann gab es auch mal die Situation, dann hat einer rausgerufen, ja Basti, stell doch endlich mal defensiv um. Und dann habe ich gesagt, aber Kollege, in dem Moment, wo du das zu mir sagst, hast du es doch schon minutenlang erkannt, warum machst du es nicht selber? Und dann war er halt sauer, dass ich nicht eingegriffen habe. Also das kann ich dann aber auch aushalten, weil ich habe es ihm dann danach, sage ich, es ist doch viel wertvoller, dass du das schon längst geblickt hast und dann übernimm doch das Ruder auf dem Platz und warte doch nicht, bis ich irgendwas mache. Natürlich sehe ich es auch, sage ich, aber ich möchte dich dahin bringen, dass du das später einfach selber checkst und dann umsetzt, weil das einfach ja auch was mit Intelligenz auf dem Platz zu tun hat. Also ne, Spielintelligenz, was wahrnehmen und dann entscheiden wieder als Führungsspieler, wir müssen was anderes machen. Und ich will auch gar nicht, dass ich immer alles absegnen muss von meinen Spielern, was die da auf dem Platz machen oder nicht. Weil ich bin kein Puppenmacher, ich bin oder ich möchte Entwickler sein oder Potenzialentfalter. So, um das mal ein bisschen nochmal zu stärken. Und ich möchte da vielleicht nochmal ein Trainingskonzept reinbringen, was für euch alle, auch für dich spannend ist. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Kurz CLA, Constraints-Led Approach. Und das ist auch relativ neu und damit habe ich dann auch beim FSV gearbeitet, weil es der damalige Athletiktrainerkollege sich angelesen hatte und es präsentiert hatte. Also es ist ein Konzept zur Erklärung des menschlichen Verhaltens in sportlichen Anforderungssituationen. Das heißt, du hast bei diesem Trainingsdesign die grundlegende These, dass du das Verhalten der Spieler beeinflussen kannst. Schöner ausgedrückt haben wir immer gesagt, wir laden die Spieler ein, sich zu verhalten. Das hat aber damit zu tun, du kannst doch eine Einladung, wissen wir alle, du kannst eine Einladung auch sein lassen. Und dann kriegen die Spieler eben nicht auf den Deckel, wenn du die Spielform, das Trainingsdesign so konzipierst, dass vielleicht das gewünschte Trainingsziel oder der gewünschte Trainingsschwerpunkt getriggert wird und häufiger vorkommen soll bei Spielern XY, weil das kannst du auch sehr individuell einladen gestalten. Aber es beinhaltet auch immer wieder die Freiheit. Wenn der Spieler der Überzeugung ist, dass er nicht auf das gewünschte Verhalten eingehen möchte in der Situation, in dem Kontext, weil er eine andere kreative Möglichkeit erfunden hat und die führt zum Erfolg, ja, herzlichen Glückwunsch, danke, du Monster. Überragend, genau solche Spieler möchte ich. Und das führt halt auch dazu, dass du nicht die ganze Zeit die Spieler totcoacht und quatscht, weil der Kontext der Spielform das regelt. Und dann kannst du auch erstmal, bevor du vielleicht coachst, das Trainingsdesign ein bisschen ändern. Form, Größe der Spielform, einen weiteren Reizpunkt setzen oder eine Einladung rausnehmen, eine Einladung hinzufügen und so weiter und so weiter. Und das ist halt, dass man sehr cool an den individuellen Bedingungen einer Spielform beziehungsweise an den individuellen Bedingungen der einzelnen Charaktere schrauben kann, ohne dass sie es so krass merken. Und das ist einfach tatsächlich ein ganz, ganz fantastisches Konzept. Es gibt auch auf YouTube, gab es oder gibt es, ich habe lange nicht mehr geschaut, von dänischen und schwedischen Nachwuchsabteilungen, Spielformen, wo die das gefilmt haben und wo die das angewandt haben. Die Skandinavier waren halt wieder schneller als wir. Also fast jeder ist schneller als wir, muss man mal ehrlich sagen. Aber da kann man sich das auf YouTube ein bisschen angucken. Oder man findet auch ganz viele wissenschaftliche Arbeiten, übrigens auch in anderen Sportarten, nicht nur Fußball. Und damit sollte man sich mal beschäftigen, einfach weil es hochinteressant ist und weil es so einen freiheitsliebenden Charakter hat und weil es Entwicklungsmöglichkeiten gibt, weil man auch immer Entscheidungsmöglichkeiten in diesem Design hat. Und es nicht so ist, schwarz-weiß, falsch, richtig. Nee, es gibt auch Graustufen. Beste Lebensschulung. Das Leben ist halt auch nicht schwarz-weiß, das ist so.
Ja. Ja, super spannend. Dann möchte ich gerne mal daran anknüpfen. Du hast ja jetzt quasi schon angesprochen, oder die unterschiedlichen Trainingsformen angesprochen oder die Adaption von Trainingsformen und auch den Transfer von und auf andere Sportarten. Inwiefern, ich habe das bloß in deinem Artikel schon mal überflogen, dass du quasi auch so eine multisportive Ausbildung nutzt in deinem Training. Inwiefern lernst du von anderen Sportarten und was genau, also vielleicht hast du da auch ein Fallbeispiel, was genau machst du da im Training mit den Kids?
Ja, irre spannend einfach, was in diesem Thema alles drinsteckt. Tatsächlich hat Sebastian auch so viele Aspekte in diesem Gespräch aufgemacht, dass wir uns entschlossen haben, dieses Gespräch in zwei Teile aufzuteilen. Wir beenden an dieser Stelle für diese Woche und in der kommenden Woche wird es dann noch einmal konkret um das Thema Multisportivität gehen, das wir ja auch im Podcast schon hin und wieder angesprochen haben. Sprich, was bringt es einem denn für seine eigene Sportart, auch andere Sportarten einmal in sein Leben zu lassen, sich da einfach körperlich und geistig breiter aufzustellen. Außerdem runden wir das Thema Spielfreude erhalten am Ende natürlich noch ab. Bis dahin erst einmal, wir wünschen ein angenehmes Wochenende. Wir hoffen, euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt des Sports gegeben zu haben. Für uns bei SpoMind ist Sport auch unmittelbare Persönlichkeitsentwicklung. Und wir glauben, dass auf dieser im Training und Coaching, insbesondere bei jungen Athleten und Athletinnen, ein besonderes Augenmerk und ein Fokus liegen sollte. Wenn auch du dich in diesem Bereich weiterentwickeln möchtest, dann schau doch gern einmal bei www.spomind.de vorbei und informier dich über aktuelle Themen, Seminare und Termine bei uns. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest auf einer Extraseite unsere Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Kontaktkanälen sowie weiteren Informationen zu unseren Gästen. Für mehr spannenden Input bleibe gerne bei unserem Podcast am Ball. Abonniere uns in der Podcast-App deiner Wahl. Schick uns gerne dein Feedback, deine Anregungen, deine Wünsche. Wir freuen uns über jede Meldung von euch und werden diese entsprechend berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.